bin wirklich so ein sehr zufriedener Mensch, weil ich einfach das Glück zu schätzen weiß, dass ich heute so sein darf, wie ich bin und dass ich mein Leben so führen darf, wie ich es mache. Wenn mein Tourette-Syndrom geblieben war, dann war vielleicht das alles nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Name ist Antonia Sell und ich bin heute bei Barbara Prantl in St. Pauls. Vielen Menschen ist sie durch ihre Kochvideos bekannt. Unkomplizierte, aber leckere Gerichte, Dialekt, Humor und manchmal enorme Reichweiten. Ein Knödel hatte sogar bei ihr auf rund 4,5 Millionen Aufrufe gebracht. Genauer gesagt, ein Spinatknödel mit flüssigen Käsekernen. Auf Instagram folgen ihr inzwischen mehr als 173.000 Menschen. Auf Facebook sind es rund 71.000. Doch Barbara Prantl ist nicht nur Kochinfluencerin und Köchin. Sie hat noch viele andere Leidenschaften und Betätigungsfelder. Wie sie all ihre Rollen unter einen Hut bringt, wie viel Arbeit hinter ihren Videos steckt, wie im Hause Prantl wirklich gekocht wird und wie aus Kochleidenschaft ein professionelles Standbein wurde. Darüber sprechen wir heute. Liebe Barbara, vielen Dank, dass wir beide sein dürfen.
Danke, dass du halt da bist.
Nein, ich freue mich. Barbara, ich habe eben schon erwähnt, du bist unglaublich vielschichtig. Erzähl uns zunächst doch einmal selbst, was machst du alles?
Ja, da gibt's wirklich viel zu erzählen. Da haben sich in meinem Leben so ein paar Tieren aufgetan, oft auch unerwartet und die Wege bin ich dann einfach gegangen und deswegen ist jetzt vielleicht auch oft ein, zwei Wege zu viel. Nein, ich bin eigentlich Gemetterin, habe in den Beruf gearbeitet, bis unser Sohn auf die Welt gekommen ist, vor 16 Jahren. Wir haben daheim, oder wir wohnen in St. Pauls auf einem Bauernhof mit Ferienwohnungen und das ist eben so mein Gebiet. Also ich bin für die Ferienwohnungen zuständig. Ich mache alles, was mit E-Mails, Schriftverkehr, aber auch Gästebetreuung, aber auch Putzen und Knödelabend und so weiter zu deren hat. Damals eben vor 16 Jahren habe ich dann eben auch gekündigt als Gemetterin, was mir extrem schwer gefallen ist, aber ich habe einfach gewählt, daheim bleiben. Wie gesagt, es war zwar eine schwierige Entscheidung, aber dann, wie es dann war, war es gut. Dann hat sich eben das mit der Schule so ein bisschen durch Zufall aufgetan. Ich spiele ganz lang schon Gitarre und bin öfters eben mit meiner Gitarre unterwegs. Und damals haben sie in Kaltern für eine ganz kleine Stelle eben Musiklehrerin gebraucht. Mhm. Und so bin ich in die Schule gekommen. Jetzt mittlerweile bin ich seit 10 Jahren in der Grundschule mit Unterbrechungen. Und dann ist das mit dem Kochen losgegangen. Das hat jetzt natürlich so Ausmaße angenommen, die habe ich nie so für möglich gehalten. Ja, dann spiele ich noch ein bisschen Kabarett mit meinem Tata, bin auch im Radio öfters zu hören. Also in der Reihe haben wir 2 bis 3 Sendungen, die wir uns ein bisschen antauschen, was aber unglaublich viel Spaß macht. Und so schaut das bei mir ein bisschen aus.
Ordentlich was los. Wenn du dich selbst in 3 Worten beschreiben würdest, was wäre das?
Chaotisch, energiegeladen und zufrieden.
Das ist schön. Du hast ja mit Kochvideos angefangen. Was war der Ausschlag? Waren das die Kochsendungen, die du auch in Deutschland gemacht hast? Erzähl mal kurz, wo warst du überall schon? Und war das so dieser Punkt, wo du gesagt hast, das finde ich irgendwie gut, da fühle ich mich wohl?
Ja, das war sicher ein bisschen mit ausschlaggebend, weil zuerst war meine Schwester mal bei der Küchenschlacht vor, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her ungefähr, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber das ist eben in Hamburg, wird das aufgezeichnet bei den Fernsehmachern, so heißt eben die Produktionsfirma. Und dann sind wir 1 oder 2 Jahre später zusammen aussehen, da war die Topfgeldjäger hatte Sendung geheißen mit Steffen Hensler, war eine mega tolle Erfahrung. Und nach der Sendung sind meine Schwester und die öfters eingeladen geworden, auch wenn wieder neue Fernsehsendungen produziert geworden sind, weil die Produktionsfirma produziert für eigentlich alle deutschsprachigen Sender, also für private und öffentliche, Vox, Sat1, ZDF, ARD. Also da waren wir auch überall schon auf den ganzen Sender. Und das hat sicher ein bisschen so das Ding geweckt, dass es uns gefällt oder dass uns gefällt, so sich vielleicht ein bisschen zu messen, ein bisschen die Nerven kitzeln. Jetzt bei einer Kochsendung ist einmal der Zeitfaktor, spielt eine große Rolle, hell ich jetzt bei meinen Videos nicht, weil kann ich schneiden und 4 Spuren oder hat der Video leider 2 Minuten. aber grundsätzlich so vor der Kamerastern hat mir Sam schon gut gefallen, muss ich schon sagen, ja.
Du hast gerade erwähnt, du hast es mit deiner Schwester, ich glaube, ihr wart auch mal im Familienduell,
genau,
oder? Du hast drei Schwestern.
Zwei Schwestern, genau, die Mama haben wir mitgenommen.
Eine Zwillingsschwester und die Mama,
genau,
gell?
Genau, Zwillingsschwester, eine jüngere Schwester und die Mama. Und dann sind wir zu viert aus, das war jetzt vor ungefähr 3 Jahren. Mhm. Das war Ramin Steffen Hensler. Das Familienkochduell hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und auch so eben vor 3 Jahren hat das dann auch so ein bisschen angefangen, wo ich dann eben angefangen habe, ein bisschen regelmäßiger zu posten. Weil ich sage mal, vor 4 Jahren habe ich angefangen, überhaupt so Rezepte zu teilen. Und vor 3 Jahren habe ich das dann gemerkt, das kommt eigentlich ganz gut an und habe es dann ein bisschen öfters gepostet. Und das mit der Mama, mit den Schwestern da draußen, das zusammen zu erleben, war schon cool. Und Sam war auch kurz drauf dann, wo wir ja dann auch gefragt worden sind, ob wir ein Kochbuch machen wollen. Wir haben ja eben als Familie dann nach der Kochsendung haben wir dann unser Kochbuch, unser erstes, mittlerweile haben wir das zweite schon geschrieben, das kommt aber erst im Herbst raus. Auch schon die Erfahrung, das als Familie machen zu dürfen, das war schon cool. Also allein hätte ich das gar nicht machen wollen.
Das glaube ich. Wenn du das gerade erwähnst, das Kochbuch, wie war das mit der Familie? Man hat ja wahrscheinlich auch so Familienrezepte, die dürfen die dann angefasst werden, dürfen die verändert werden?
Und Geheimnisse, was das Kochen betrifft, gibt es bei mir ja nicht. Weil ich ja grundsätzlich ja alles toll. Also ich bin da der Meinung, ich brauche kein riesen Geheimnis draus zu machen. Ich freue mich, wenn zum Beispiel andere Leute auch freut mit einem Rezept haben, das gut funktioniert und das gut ist. Also wie gesagt, schon durch meine Videos habe ich ja eh schon sozusagen jedes Familienrezept ausgeplaudert. Weil allem wieder mal kommt dann so eine Nachricht zum Beispiel von meiner Mama oder von meiner Schwester, wenn ich dann wieder ich prall mit einem neuen Kochvideo und sage, heute Tani, oder bei uns gibt's heute das und das. Und dann rief die Mama und dann sagt sie, du, lass mal, das ist aber mein Rezept. Also natürlich sind da auch Rezepte von meiner Mama vor allem auch drin.
Ja, klar.
Und so war es auch beim Kochbuch. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt, dass man das jetzt nicht teilen soll. Und weil wirklich die Arbeit so mit uns, weil es uns einfach gut gefallen hat, haben wir uns entschieden, noch ein zweites zu machen.
Darf man schon sagen, worum es geht im zweiten?
Ja, also im ersten ist so ein bisschen eben Feiern und Feste und so Menüvorschläge, sage ich mal, wobei jetzt Gericht ja auch für sich steht und da so in der Alltagsküche verwendet werden kann. Aber wir haben jetzt im zweiten, das erste Buch heißt Brandls Küche und das zweite Buch heißt Brandls Alltagsküche. Und das ist, glaube ich, gerade also ein Thema, was eben ganz viele interessiert und was viele brauchen. Einfache, schnelle Gerichte für alle Tag. So, was koche ich heute zum Mittag?
Ja.
Wie meine Kochvideos, die ja auch einfach sein und so, oft einmal ist vielleicht da mal ein aufwendigeres Rezept. Mhm. Aber grundsätzlich ist das halt so, das, was auf die Videos ist, jetzt da auf Papier gebracht.
Genau, wir haben gerade darüber geredet, wie herrlich unkompliziert auch die Videos sind. Ne? Man kann sie nachkochen, man schaut sie sich gerne an. Es ist jetzt kein Hexenwerk, kein Sternemenü, wo man auch Zutaten vielleicht meist auch mal zu Hause hat und nicht erstmal einkaufen muss, einen ganzen Korb, um dann deine Videos nachzukochen.
Der Satz, den habe ich, glaube ich, schon am öftesten gehört, weil bei deinen Videos, da habe ich meistens alles daheim. Oder muss ich es nicht irgendwo suchen gern? Weil einfache Videos gern sowieso am besten wären, da trauen sich die Leute dann auch zu.
Schon, gell?
Ja, und wenn ich da irgendwelche spezielle Soßen oder spezielle Zutaten, das schreckt die Leute schon an, weißt
du? Mich nervt das auch.
Eben.
Dann muss ich alles einkaufen erstmal.
Genau,
dafür.
Und dann brauchst du irgendeine Packung an oder ein Tegele an und dann steht es im Kielschrank.
Genau, und dann wird es schlecht.
Genau, so ist es.
Wie sieht bei euch ein ganz normaler Tag zu Hause aus? Wann wird gekocht? Mittags und abends? Nur mittags? Wie schaut das aus bei euch zu Hause?
Das ist oft wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt auch mal einen Tag, wo ich einmal einfach einen Stress habe und gar nicht koche und dann müssen sich die Kinder auch mal selber ein bisschen organisieren. Also den Tag gibt es auch. Wie ich schon davor gesagt habe, wenn du gefragt hast, 3 Worte, die mich beschreiben. Ich bin wirklich oft ein bisschen chaotisch. Das glauben mir dann oft die Leute nicht, weil in die Videos oft alles so perfekt ausschaut. Weil ich auch wieder sehr bemüht bin, auch zu betonen, dass bei uns ist überhaupt nicht alles perfekt. Bei weitem nicht. Bei uns ist das ganz normal wie überall anders auch. Oft sind wahrscheinlich andere Leute viel perfekter als ich. Aber gerade das Instagram und die Videos, die erwecken oft bei den Leuten so eine falsche Meinung. Also ich glaube oft, die Leute haben eine bessere Meinung über mir. Also es ist jetzt nicht so schlimm, aber wie gesagt, oft einmal gibt es auch mal, ich komme von der Arbeit und dann vergessen wirklich einmal einzukaufen. Dann müssen sie sich halt eine Rührei machen, weil ich gleich wieder gern muss. Und sonst gibt es auf Nacht halt einmal einen Salat oder einmal ein Müsli oder eben einmal ein Omelette oder also so ganz normal halt einfach.
Am Anfang den berühmten 4,5 Millionen Knödel erwähnt. Weißt du mittlerweile, welche Gerichte funktionieren, durch die Decke gehen und welche nicht geklickt werden?
Ja, das hängt von verschiedenen Faktoren an. Also ich werde jetzt gleich sagen, so ein bisschen habe ich es schon verstanden, aber ich bin allem wieder erstaunt, wie Instagram oder die sozialen Medien funktionieren, weil es ist mir oft schon passiert, wenn man echt dann, das ist sicher ein mega Rezept. Das geht sicher durch die Decke. Dann war es, ja, so, ich sage mal, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich bin mittlerweile ein bisschen vielleicht verwöhnt von Zahlen. Also bei mir ist auch, ich sage mal, ein schlechtes Video ist ein Video mit ungefähr 100.000 Aufrufen. Die guten sind zwischen 300, 400, 500 oder eben auch über Millionen Aufrufe. Wobei 100.000, ja, muss man sich mal vorstellen, die Zahl ist ja viel. Es ist so, wenn ich jetzt so meinen Account anschaue, dann sehe ich schon, dass traditionelle Gerichte ganz gut ankommen. Es seien aber auch vor allem die einfachen Rezepte, die gut ankommen. Also wenn es zu kompliziert wird, nachher oft wirklich ganz einfache, banale Sachen, die was, wo ich mir oft denke, na, soll sich das überhaupt aus, jetzt das zu posten? Und die haben halt eben von den 173.000 Follower auf Instagram und 71.000 auf Facebook, sind jeweils die Hälfte Deutsche und ein Viertel Österreicher. Und so 20% sind Südtiroler. Ich merke halt eben, gerade die Sachen wie Knödel, Schlutzkrapfen, Modrasmus, die haben über Millionen, also 3 Millionen, 4 Millionen Aufrufe oder auch andere so traditionelle Gerichte. Die sind alle extrem gut angekommen und ich glaube auch gerade bei den Deutschen, weil ich glaube, Südtirol wird in Deutschland einfach als sehr mit etwas Positivem verbunden. Viele, viele Reaktionen sind dann schon einmal, weil ich rede ja in Dialekt meine Videos ein. Viele sagen dann, ach, ich höre dir so gern zu und das erinnert mich an Urlaub. Also das weckt so ein bisschen Emotionen. Oder ach, und die Knödel esse ich immer gerne im Urlaub. Also ich glaube, das ist etwas, was da einfach gut ankommt. So.
Wie läuft das aktuell ab? Wie lange brauchst du für ein Video, was nachher 2 Minuten dauert sozusagen? Und wie professionell ist das mittlerweile? Nimmst du noch selber auf? Hast du einen Kameramann? Hast du Licht? Wie läuft das bei dir?
Oft einmal staunen die Leute, wie primitiv es eigentlich aufgenommen und zusammengeschnitten wird. Aber ich sage mir, also ich mache das alles selber. Ich filme alles mit meinem Handy, ein gutes Handy.
Ja.
Ich filme es mit dem Handy, ich schneide sogar am Handy und ich spreche es beim Handy ein. Ich habe nicht einmal ein Licht und die haben auch kein Mikro. Also da staunen oft einmal Leute wirklich. Ich versuche die Videos bei Tageslicht zu machen, weil das Licht einfach am besten ist. Das spielt eine große Rolle. Weil was ich nicht mag, ist zum Beispiel eben dann Schatten im Bild und so, also da achte ich jetzt schon drauf. Mir ist auch wichtig, dass ich nur alles selber mache, weil es auch vielleicht authentisch ist und vielleicht gerade, weil es nicht zu professionell rumkommt, kommt es auch, glaube ich, gut an, weil sich jeder ein bisschen zutraut und sich denkt, ach, schau, das ist eben auch nicht so von uns, weißt du? Einsprechen tue ich es dann auch als mein Handy, also die braucht dann ungefähr, wenn es einmal gekocht ist und gefilmt ist, weil es hängt ja natürlich auch vom Gericht an, wie lange es dauert. Aber danach brauche ich ungefähr so zwischen 3 und 4 Stunden, 3 Stunden so ungefähr.
Okay. Also du kochst es tatsächlich komplett durch?
Genau, ich filme dann mit.
Ja.
Ich kann einfach ein Stativ nehmen, Herzstern.
Ja.
Mittlerweile ist nicht, dass die Kamera jetzt durchläuft, weil ich weiß jetzt mittlerweile schon so gewisse Schritte, dann stoppe ich halt, dass es nicht so viel Speicher braucht.
Okay.
Aber ja, also es steht einfach daneben, es wird mitgefilmt und danach wird es, und das praktisch ist, das ist ja nicht etwas, was ich dann extra jetzt machen muss, sondern das ist dann effektiv ja unser Mittagessen oder unser Abendessen.
Das wollte ich gerade fragen.
Genau, das ist ja das Feine da an meinem Inhalt oder an meinem Content, dass das ja eben, ich brauche nirgends extra hinfahren oder ich brauche mir nicht irgendetwas erfinden, was viel mich heizt, sondern das ist einfach unser tägliches Leben, unser tägliches Essen, was da gefilmt wird. Oft oft einmal, wenn ich ein bisschen experimentierfreudig bin, dann sagen sie schon, mal heute wieder gemäß ein Video machen. Die Kinder.
Ja.
Obwohl sie eh recht pflegeleicht sein beim Essen. Sie seien da sehr offen für Neues und da essen eigentlich auch alles, muss ich sagen. Und das ist jetzt mal wieder aufs Neue spannend, eins zu posten, weil man sich jetzt mal denkt, so, ja, wie kommt's an? Wer wird das jetzt gern?
Wie ist das für dich? Was macht das mit dir, wenn du das siehst? Krass, das sehen so viele Leute. Ist das, dass du dann schon mal nachguckst? Du postest jetzt und dann guckst du mal so in einer Stunde, wie es so ist?
Ja, und wir. Und gerade, wenn man es dann gepostet hat, in einer Stunde, also nach einer Stunde, sieht man sofort,
wie es läuft,
ob es ein gutes Video wird oder ein schlechtes. Oder
so schlechtes
unter Anführungszeichen. Also wenn es gleich startet, wenn gleich viele Likes sein, wenn viele Kommentare oder wenn schon Kommentare kommen am Anfang, dann sieht man, dass es ein gutes oder eben unter Anführungszeichen schlechtes wird. Und man hat ja auch dann die Statistik, wo man ja sieht, wie startet es.
Mhm.
Das ist schon spannend zu sehen. Da muss ich mich oft einmal ein bisschen ermahnen, dass ich nicht zu viel mich auf die Zahlen... ja.
Wie viele Videos postest du im Schnitt in der Woche?
Im Moment ist schon viel los eben mit Gästen und schon noch alles Mögliche, dass ich mal ein bisschen wenig dazu komme. Ich schaffe im Moment ein bis zwei Videos. Mhm. Gut waren drei Videos, das war so mein Ziel. Ich merke schon, wenn ich dann ein Video in der Woche dran und das ist dann auf einmal Ende der Woche und das ist einmal nur das eine, dann wäre es schon gewesen. Dann denke ich mir, jetzt muss ich wieder etwas machen. Es geht so schnell, du bist auf einem gewissen Level oben. Ich sage eben, im Moment ist es bei mir so, dass ich im Monat, mein Account hat im Monat um die, also letztes Monat waren es nur 6 Millionen Aufrufe und 150.000 Interaktionen. Jetzt habe ich im Monat einfach mal ein bisschen weniger getan. Ich meine, 5 Millionen ist halt noch viel.
Aber eine Million
aber
weniger,
es ist eine Million weniger.
Ja, ja.
Und da muss man einfach dranbleiben. Wenn man nicht dranbleibt, geht es schnell. Weißt?
Das ist ja, glaube ich, mittlerweile auch ein Standbein für dich mit so vielen Followern.
Ja.
Erklär mal, wie funktioniert das Geldverdienen im Influencertum?
In Jena letztes Jahr im Jena habe ich mich dann selbstständig gemacht, bin jetzt Forfetario sozusagen, kann jetzt Rechnungen stellen. Ja, seit fast eineinhalb Jahren jetzt eben ist so, dass ich mit meinem ursprünglichen Hobby jetzt auch wirklich Geld verdiene und da mittlerweile gut davon leben kann. Das funktioniert dann so, dass dein Account, deine Follower, deine Zahlen, das ist dein Kapital. Mhm. Das sehen auch Firmen und mich schreiben die Firmen dann an und fragen um eine Zusammenarbeit und dann hockt man sich zusammen oder man trifft sich oder man macht einen Videocall und dann wird einmal vorgeschlagen, was sich die jeweilige Firma erwartet. Die möchten zum Beispiel Produkte platzieren, ob es jetzt Mehl ist oder Milch oder was auch immer. Dann bespricht man das, dann werden Videos bestellt sozusagen. Also die sagen dann, wir hätten gern 6 Videos im Jahr oder wir hätten allein gern 2 Videos. Dann sagen sie mit dem und dem Produkt und dann mache ich Rezeptvorschläge, das wird abgesprochen und dann wird der Termin vereinbart, wenn es dann gepostet wird. Ich schicke dann zuerst das Video zur Abnahme in der Firma zu und die sagen, ja, das passt und dann wird es gepostet. Und dann kriege ich vom Betrieb, der gern Werbung macht auf meinem Account, dann das Geld.
Aktuell hast du eine Kooperation mit Brimi, stimmt das?
Ja.
Erzähl nochmal ganz kurz, was ist das und wie bist du dazu gekommen?
Ja, meine größten Zusammenarbeiten, die wirklich immer über das ganze Jahr laufen, wo man ja auch planen kann mittlerweile, ist Reaper, Siebenfacher, eben die Primi ist jetzt dazu, kommen da noch einige andere auch, wo ich einfach total stolz drauf bin. Weißt du, da hat man dann schon eine Freude, wenn Firmen sich bei dir melden, anfragen und mit dir zusammenarbeiten wollen. Also für mich ist das allem noch oft einmal so ein bisschen unwirklich. Das freut mich natürlich voll. Oftmal kann ich es noch gar nicht glauben, dass das wirklich so ist. Und bei der Primi ist es jetzt auch so, die haben jetzt immer ein neues Produkt eingeführt und zwar die Burrata und die Stracciatella. Und da habe ich darf das Gesicht von dem neuen Produkt sein. Ich war dann auf die Plakate zu sehen und das ist schon etwas Tolles, also muss ich schon sagen. Ich bin ja extra, wenn es den ersten Tag dann gegangen sein, die Plakate auf die Bushaltestellen, zuerst in die ganzen Städte erst und den Tag danach noch in die ganzen Dörfer, bin ich mit meiner Tochter extra Porzen reingefahren, dann eine Runde gemacht und das muss ich mir jetzt anschauen. Ja, nein, das ist toll.
Schon und cool.
Ja, das ist echt toll.
Was sagen denn die Kids dazu, dass ihre Mama auf dem Bus ist?
Ja, ich glaube, sie freuen sich schon auch. Irgendwo ist das so ein bisschen so normal geworden. Also sie haben sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber sie haben schon erfreut. Und deshalb bin ich froh, gerade auch bei meinem Sohn, der jetzt 16 ist, er schämt sich nicht für mich, sondern er freut sich für mich.
Wie sieht denn das bei den Rantelmännern aus? Alle Frauen kochen gerne. Kochen sie auch gerne oder lassen sie sich eher bekochen?
Also mein Tata, der tut schon, also selten, aber wenn er mal die Mama wirklich überraschen will, da kann er mittlerweile schon wieder. Ein Mann, also der Mann von meiner Zwillingsschwester, der kann kochen, und der von der jüngeren Schwester meiner, die rief mir auch dreimal an, wenn man sie anstellt, sie sollen noch alles Nudelwasser rüberstellen. Also das passiert schon auch. Also mein Mann kocht nicht, aber sie passt auch.
Noch einmal auf die Videos zurückzukommen. Du bekommst ja viele Kommentare wahrscheinlich auch und Rückmeldungen. Gibt es auch welche, die mal kritisch sind oder unnett, und wie geht man dann damit um?
Ja, man muss lernen, dass man das nicht so fest an sich zulässt. Mhm. Es gibt gerade jetzt auf meinem Account, ich meine, da geht's ja vor allem ums Kochen, und da, ich muss sagen, ich habe einfach das Glück, da sind schon vor allem positive. Und da kommt ganz viel positiv, sogar auch viel Dankbarkeit zurück. Also es gibt auch Leute, die bedanken sich regelrecht dafür. Ja, das ist einfach total lieb, weißt du so. Aber es kommen natürlich dann auch bei einer so großen Anzahl an Followern und auch Kommentaren sind natürlich auch mal Kommentare darunter, die nicht so nett sein. Aber da muss man einfach drüber stehen, und ich schaffe es meistens dann auf den nicht zu antworten, also mich zurückzuhalten. Oft einmal geht halt echt einmal so ein bisschen geht's mit mir durch, wobei ich zum allem schaue, dass ich allem noch höflich, aber bestimmt bin. Ich werde nie beleidigend oder rausfallen, das mag ich nicht, das möchte ich auch nicht, dass andere tun. Aber ich sage dann schon meine Meinung. Zum Zuge denke ich mir zwar oft mal danach, Barbara, warst halt still gewesen. Was bringt denn das jetzt? Bringt gar nichts, weil die sind echt Laufstreit aus. Es gibt die, die sind wirklich lau unterwegs, um einfach zu provozieren. Ja. Das Lustige ist ja dann, wenn jemand wirklich drunter einen blöden Kommentar macht, dann stürzen sich ja dann, ich sage einmal, die hinter mir stehen, teilweise ja auf den und machen den ja teilweise fertig. Aber der ist dann halt in Stand und wird halt gegen andere dann auch sehr beleidigend. Das kann zum Beispiel sein, zähle ich öfters, dass wirklich ein Rezept voll provoziert. Jetzt nehme ich ganz ein konkretes Beispiel. Habe ich zwar noch nicht gepostet, aber mich würde es fast einmal reizen, fast einmal zu tun, die Carbonara mit Sahne zu machen zum Beispiel.
Ah, weil man sie eigentlich
so,
nicht
habe
macht.
Habe ich noch nie gemacht, gell? Aber vielleicht mache ich es einmal, um zu schauen, was passiert. Also das war jetzt leider ein überspitztes Beispiel, aber wenn viele glauben, das, ob es jetzt die Rindsroulade ist oder ist ja wurscht was. Zum Beispiel bei der Rindsroulade, das fällt mir jetzt alle spontan an, da kommen keine Karotten rein. 10 Rufezeichen. Ja, ist ja wurscht, wenn es mir schmeckt mit Karotten. Es ist ja mein Video, mein Rezept. Ich sage ja nicht, dass das einzig wahre Rezept für Rindsrouladen ist. Gerade bei Rezepten, es gibt auch kein richtig und falsch. Es ist ja eine Geschmackssache. Ja. So wie es mir schmeckt, so mache ich es, oder? Eben. Aber also, wenn es um Rezepte geht, werden sie oft wirklich beleidigend und bärs und ganz hitzigerweise eben 95% schwärmen von Dialekt und sie hören mir so gern zu und so schön, jetzt verbinden sie mit Südtirol und Urlaub und Kindheitserinnerungen, aber genauso kommen die 5% auch, die sagen, rede mal ordentlich und lerne mal ordentlich reden und die versteht man ja gar nicht und so weiter.
Hast du mal überlegt, den Dialekt in einigen Videos wegzulassen, um eventuell auch die Reichweite noch zu erhöhen?
Ich habe überlegt, dann war ich so bei 5000 Follower, wo ich gemerkt habe, jetzt geht's wirklich, wow, jetzt geht's da aufwärts. 5000 Follower hätte man im Leben nie gedacht. Ist ja selbst schon für mich ein Wahnsinn. Zoll gewesen, Zahl ist auch viel, weißt du? Oftmal denkt man sich ja, 5000, weißt du so? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass mir viel, alleweil mehr Deutsche folgen. Österreicher, ja, verstehen auch nicht alles, sagen wir. Aber vor allem bei die Deutschen, vor allem eben, man sieht ja Statistik, wo die meisten, wo die Hauptstädte herkommen.
Ah, okay, und
meine
witzig.
Hauptstädte sind Hamburg, Berlin, Neuschwanstein dabei, ja. Wien. Ja. Und Innsbruck.
Ah.
Also da kämen so prozentuell
die meisten
her. Okay. Also habe ich gemerkt, Berlin und Hamburg könnte wie schwierig sein mit dem Verständnis. Und haben wir zusammen auch wirklich mal überlegt, ob ich soll auf Hochdeutsch reden. Und das war, glaube ich, das Schlimmste gewesen, weil das war erstens immer ich gewesen. Und zweitens ist ja genau das, was in die meisten Leute ja so gut gefällt. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, Es gibt bei jedem Video, was ich mache, Untertitel. Das schreibe ich zu. Aber nein, ich bin ja selber auf die sozialen Medien unterwegs und schaue mir das gerne an. Und logisch, oft gibt es mega coole Videos mit auch 15 Millionen Aufrufe oder auch mehr, die einfach eine Musik hinten gern haben. Mhm. Logisch, dann triffst du weltweit gerade Nerv. Dann wird es auch dann in Spanien geteilt und in Amerika geteilt und was weiß denn ich. Aber die Follower bringen mir ja nichts. Weil auch für meine Kunden oder Betriebe, die sich wünschen, mit mir zusammenzuarbeiten, nutzen mir keine Follower in Amerika oder Follower in Spanien.
Barbara, du stehst ja wirklich heutzutage in der Öffentlichkeit, du postest ganz viel, du bist ganz offen, du sprichst die Leute an, du sprichst den Leuten ins Herz, du wirkst unglaublich natürlich und souverän auf den Videos und als wenn du dich total wohlfühlst. Ich glaube, das war nicht immer so. Du hattest als Kind das Tourette-Syndrom, erzähl mal.
Ja genau, also als Kind habe ich alles dafür getan, um nicht aufzufallen, um ja nicht, mich ja nicht in den Mittelpunkt zu stellen, weil eben, ich habe das Tourette-Syndrom gehabt, auch ziemlich stark, muss ich sagen, weil man jetzt nicht weiß, was das ist, weil das Tourette-Syndrom, da hat man viele Ticks auch gleichzeitig. Also mit starken Bewegungen und auch Laute gehabt, die dann von mir gegeben haben, die man einfach nicht kontrollieren kann. Natürlich fällt man da einfach auf und sei negativ. Und als Kind, ich sage mal, das ist ein Zeitraum, also mit 3, 4 Jahren, das bei mir angefangen. Und in der Pubertät habe ich das Glück gehabt, dass es dann wieder abgeflacht ist. Also, ich sag mal, bis zur Oberschule habe ich das einfach wirklich stark gehabt. Und gerade als Kind ist das natürlich, wenn man so, ich sag mal, negativ auffällt, nicht allem einfach gewesen. Und deswegen ist das für mich heute echt ein unglaubliches Geschenk, dass ich das heute so machen kann, wie ich es mache. Es war auch ein Wort, was du davor bei den 3 Wörtern nicht zum Schluss gesagt, zufrieden. Und ich bin wirklich so ein sehr zufriedener Mensch, weil ich einfach das Glück zu schätzen weiß, dass ich heute so sein darf, wie ich bin und dass ich mein Leben so führen darf, wie ich es mache. Und ich sehe das nicht als selbstverständlich an. Wenn mein Tourette-Syndrom geblieben war, dann war vielleicht das alles nicht so, vielleicht auch schon. Ich weiß es nicht, weil es gibt auch Leute, da wächst es nicht aus mit der Pubertät. Ja. Die haben es ein Leben lang und die bewundere ich extrem. Also ich muss sagen, Hut ab, weil man ganz oft blöd angeschaut wird, auch blöd angesprochen wird für etwas, was man gar nichts dafür kann. Und ja, ich bin sehr dankbar, so wie es ist alleweil.
Wie ist das, wenn der Körper was macht, was du nicht kontrollieren kannst?
Ja, sicher ist man da einfach so oft auch hilflos, nicht? Weil man kann das nicht einheben, man kann das nicht steuern und man hat alles Stern dafür, dass es eben weggeht, aber es geht halt eben nicht. Und dann muss man sich halt irgendwie arrangieren und vielleicht auch irgendwann einmal lernen, dazu zu stehen, weil ich zum Beispiel als Jugendliche ganz extreme Nackenschmerzen gehabt, weil eben durch die Bewegungen auch vom Kopf und so, das hin und her reißen, also vom Kopf so, das hat extreme Nackenschmerzen verursacht. Und dann bin ich, glaube ich, bei 3 Physiotherapeuten gegangen und haben mir aber nie getraut zu sagen, ich habe nicht genau gewusst, wieso ich Nackenweh habe. Haben mir aber nie getraut zu sagen, wieso. Und das ist dann behandelt worden und die haben Übungen gekriegt, aber im Grunde, in dem Moment, wo ich bei ihnen war, ist noch kein irgendwie so ein bisschen einheben oder, ja. Also heute hat ich sie mir nicht logisch sagen. Heute rede ich drüber und sage, wieso ich so Nackenweh gehabt habe. Ja, ja. Und in dem Alter noch habe ich mich einfach extrem geschämt. Aber das gehört zu mir und das ist ein Teil von mir und das ist einfach auch wichtig, dass man das auch akzeptiert und versucht noch irgendwo dann halt eben noch das Positive draus zu machen. Ja.
Du hast mal gesagt, das Kabarett mit deinem Papi hat dir da auch geholfen, irgendwie so ein bisschen das zu verarbeiten?
Ja, irgendwo war es ja mich sowieso heute noch fast erstaunlich, dass er sich so mit mir auf die Bühne getraut hat, so mitgenommen hat. Und deshalb bin ich mir wahnsinnig dankbar, dass mir das so vor 17 Jahren hat das angefangen mit uns zwei. Er hat ja vorher mit 2 anderen Kabarett gemacht, die haben es dann eben beide gelassen. Und dann bin ich sozusagen eingesprungen. Und das war für mich schon so die erste Erfahrung, sich so bewusst, ich sage mal, bloßzustellen, weil du bist auf der Bühne oben, du musst auch liefern, die schauen die alle mit Erwartungen an. Und zusammen das Gefühl zu haben, Kabarett geht es um schauen, dass das Publikum lacht, dass es sich gut unterhaltet, dass die dann lachen, weil du etwas lustig sagst, oder war natürlich ein Mega-Gefühl und nicht, weil sie lachen, weil sie die auslachen.
Jetzt kommen wir auch schon zum Schluss. Und am Schluss stellen wir immer drei Fragen, die am liebsten ganz kurz beantwortet werden sollen. Ich leg mal los. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Milch und Butter. Gemüse. Nein, eigentlich Gemüse. Nein, nehmen wir es halt.
Selbst kochen oder essen gehen? Und wenn ja, wo?
Da kann ich mich absolut nicht entscheiden. Also ich tue unglaublich gern selber kochen, einmal gut kochen, aber ich liebe es, essen zu gern und bin da total offen für alles und Neues kann auch gar nicht etwas bestimmt sagen. Also ich liebe es, auswärts zu essen und mich durchzukosten und schauen und ja.
Holt man sich da auch Inspirationen ein bisschen?
Ja, like mich nie an das zu. Ich bin ja keine Profiköchin, aber man probiert es dann irgendwie halt dann einmal nachzumachen, dann wird es halt eben so Hobbykochmäßig, weißt du? Halt so für jedermann.
Auch nicht
schlecht.
Ja. Du hast mal gesagt, du wärst gern für einen Tag eine Biene. Habe ich gelesen.
Hast du es ja gelesen?
Ja.
Ehrlich?
Warum?
Ja, weil die Sam so unbeschwert durchs Leben duckern und so ein bisschen von oben einen Überblick haben, glaube ich mal, und sich allem die schönen Blumen und so weiter aussuchen. Also ich glaube, fleißig sein sie auch. War mal toll, so zu tauschen vielleicht.
Liebe Barbara, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und ich danke auch allen, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des SWZ-Podcasts erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.